Heute ist 11 Tage nach Heiligabend. Und wir haben gerade in dieser Geschichte schon erfahren, dass Jesus auf wundersame Weise in diesen 11 Tagen 12 Jahre älter geworden ist. Aber vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, denn die ganze Geschichte ist ja voll von verwunderlichen Dingen. Und dann kann man das akzeptieren, dass es auch so schnell geht, im Kirchenjahr und in der Bibel. Diese Geschichte, der 12-jährige Jesus im Tempel, ist der erste Bericht über Jesus, wo Jesus selber aktiv wird und zum ersten Mal zu Wort kommt. Und es ist der einzigste Bericht, den wir haben zwischen Weihnachten und Taufe Jesu. Weihnachten, die Geburt Jesu, 12 Jahre später, der 12-jährige Jesus im Tempel, 18 Jahre später wahrscheinlich so ungefähr die Taufe Jesu. Eine ganz spannende Geschichte, wenn man das ernst nimmt, dass wir als Christen glauben, dass dieser Jesus Gottes Sohn sei. Also, wie es im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt, ganzer Gott und ganzer Mensch. Also, ein Mensch, der ganz so von Gott bestimmt ist, dass man in ihm irgendwie Gott entdecken kann. Oder umgedreht, Gott, der sich so menschlich zeigt, zuerst in Weihnachten in einem Kind und jetzt in einem Kind zum Übergang zum jugendlichen Alter, dass man ihn gar nicht als Gott erkennt. 5 Gedanken sind wir gekommen zu diesem Bibeltext und ich präsentiere die euch jetzt. Das erste ist Bibelfest glauben und bezieht sich auf ein paar wenige Verse mittendrin in diesem Abschnitt. Er saß mitten unter den Lehrern, er hörte ihnen zu, stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. Jesus wird als 12-Jähriger zum ersten Mal mitgenommen zum Passafest in den Tempel nach Jerusalem und das Ganze ist kein Zufall. So zwischen 12 und 13 wird ein Jude religionsmündig und legt eine Prüfung ab, so eine Bibelkundeprüfung, Bar Mitzwa genannt. Und danach hat er alle religiösen Pflichten eines Juden zu erfüllen. Und dazu gehört eben auch einmal im Jahr Reise nach Jerusalem zum Passafest. Diese Bar Mitzwa war sowas wie eine Bibelkundeprüfung, ein ähnliches Ritus vielleicht wie die Konfirmation, die hat ja früher auch noch mit Prüfungsfragen und so stattgefunden. Und das ist im Grund abgekupfert aus dem Judentum. Jeder junge Jude sollte sich auskennen in der Bibel, in der Tora, im Gesetz, bei den Propheten. Er sollte verstehen, was die Gebräuche bedeuten und er sollte Rede und Antwort stehen können über das, um was es geht beim Judentum. Diese Bar Mitzwa war so ein Lehrgespräch, Frage und Antwort, wobei auch der Jugendliche Fragen stellen konnte. Es ging so hin und her in so einem Disput und da wurde quasi gecheckt, hat er's drauf, hat er gelernt, was wichtig ist für uns als Juden. Die Kenntnis der Tora, der jüdischen Bibel, die Kenntnis der Gesetze und der Propheten war für jeden Juden, der seinen Glaube ernst genommen hat, was ganz Zentrales. Auch Jesus hat die Tora ziemlich gut gekannt und es gibt viele Stellen, wo er ohne irgendeine Schriftrolle in der Hand frei zitiert aus dem Alten Testament. Wir Christen haben diese Art von Glaube, der sich bezieht auf das verschriftlichte auf die verschriftlichte Überlieferung von dem, was Gott getan hat, das haben wir im Grund übernommen. Das Christentum gilt auch als eine Buchreligion. Wahrscheinlich ist in den ersten Gemeinden der Christen sehr viel gelesen worden. In der Tora, in den Schriften des Alten Testaments und dann auch in dem, was allmählich verschriftlicht wurde vom Leben Jesu und der Theologie, die da so dann auch dazu kam. Wahrscheinlich wurde auch viel auswendig gelernt, in diesen ersten Jahrzehnten, weil Bücher einfach nicht so verbreitet war und das Internet gab's auch noch nicht. Man musste also das Bibelwissen im Kopf präsent haben und da wurde viel Energie drauf verwendet. Und wahrscheinlich waren Hausgemeinden und Gottesdienste auch sowas wie so theologische Lehrgespräche. Da ist das Bibelwort, wie verstehen wir das, was gehört dazu, was sind die Zusammenhänge. Und es wurde wahrscheinlich auch so wie bis heute noch im jüdischen Gottesdienst viel diskutiert über diese Glaubensthemen. Diese Treffen hatten immer auch den Charakter von einer Lehrveranstaltung. Da musste man was lernen und das Ziel war, dass mündige Christen entstehen, die Bescheid wissen über ihren Glauben. In der Kirchengeschichte hat sich dann eine Veränderung ergeben. Immer mehr wurde die Auslegung der Bibel zur Expertensache. Das war Sache der Priester. Die Laien gehen in Gottesdienst und lassen sich dort von den Experten erklären, was wie zu verstehen ist und wie man glauben soll. Und geraten dadurch natürlich in eine Abhängigkeit von diesen Leuten, die ihnen sagen, wie das alles geht. Und es war ein zentraler Kritikpunkt von Martin Luther an der katholischen Kirche. Und er wollte, dass jeder Christ selber sich eine Meinung, ein Urteil bilden kann über das, was er glaubt. Und deswegen hat er die Bibel übersetzt. Getaufte Christen sollen glaubenskundig und religionsmündig sein. Sie sollen die Grundlagen des Glaubens selber kennen. Sie sollen sie auch verstehen und sie sollen sich dazu ein Urteil bilden. Zentrales Anliegen der protestantischen Kirchen eigentlich. Wir sind eine Gemeinde, in der ganz viele ein Abi haben und ein Studium, Akademiker, Leute, die gewohnt sind, wissenschaftlich zu arbeiten. Und da wissen viele auch, dass es wichtig ist, primäre Quellen zu Rate zu ziehen, um einer Sache auf den Grund zu gehen. Um nicht nur einen Bericht über den Bericht über den Bericht zu hören, sondern wirklich ganz nah an den Ursprung zu kommen. Was hat sich der oder jener wirklich gedacht? Die Primärquelle unseres Glaubens, die ursprünglichste Botschaft, die wir haben, ist das, was in der Bibel zu finden ist. Und deswegen ist das Bibellesen eigentlich eine wesentliche Sache von dem geistlichen Leben von Christen. Wenn ihr euren Glaube nur daraus begründet, was er von Ralf oder von mir oder von anderen Leuten, die predigen, bildet, dann seid ihr abhängig irgendwo. Und ihr guckt diese Welt des Glaubens an durch unsere Brille, durch unser Verständnis. Und es ist gut, wenn ihr da davon unabhängig seid und euch da eine eigene Meinung bilden könnt. Aber damit es funktioniert, braucht ihr auch Bibelkenntnis und Bibelwissen. Und das nimmt, hört man immer wieder, ab allmählich. Ihr habt euch ja richtig gut geschlagen bei dem Bibelquiz. Also hier ist es natürlich ganz anders. Aber ich vermute trotzdem, dass beten, Lieder singen, einen Gottesdienst besuchen, eigentlich viel mehr trendy ist wie Bibellesen. Warum? Weil Bibellesen irgendwie auch schwierig ist. Die Bibel ist einfach nicht für uns geschrieben. Sie stammt aus einer anderen Zeit und ich muss einiges verstehen über die Welt und die Zeit der Bibel, um klarzukommen. Und das macht's schwer, wenn man allein daheim sitzt und versucht, die Bibel zu verstehen. Aber auf der anderen Seite haben wir keine Entschuldigung. Wir sind zwar weiter entfernt von der Zeit der Bibel wie alle Generationen vor uns, aber wir haben einen viel, viel größeren Zugang zu allem, was es gibt an Hilfen rund um die Bibel. Im Internet jede Menge verschiedener Auslegungen, wo man sich orientieren kann. Und dann gibt's Bücher, es gibt Lexikas, Kommentare, Konkordanzen, verschiedene Bibelübersetzungen, die man gut verstehen kann und so weiter. Fangt an, selber in der Bibel zu lesen, macht euch kundig, macht euch mündig in Sachen Glauben, damit ihr auch kluge Antworten geben könnt. Mein zweiter Gedanke. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich beziehe mich auf auch wieder ein paar wenige Verse. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin, so wie es üblich war. Heißt doch, dass die Familie von Jesus irgendwie das ernst genommen hat mit den jüdischen Gebräuchen und irgendwie fromm war. Es hat zu ihren Gewohnheiten gehört, die religiösen Pflichten einzuhalten. Es wird uns berichtet, dass die Familie von Jesus eine fromm geprägte Familie war. Maria, die Mutter, war immerhin verwandt mit einem hohen Priester aus dem Priestergeschlecht Aarons und sie war imstande, eine Art Psalm zu verfassen, das Magnifikat, das auch im Lukas-Evangelium überliefert ist. Und sie wird uns in der Bibel immer wieder als eine fromme Frau, die sich Bibelworte und das, was Gott zu ihr sagt, sehr zu Herzen nimmt und drüber nachdenkt, geschildert. Josef, der irdische Vater Jesu, wird als ein Gerechter beschrieben an mehreren Stellen im Neuen Testament. Also einer, der sich sehr bemüht, den Regelungen des jüdischen Gesetzes nachzukommen und es ernst zu nehmen. Er stammt aus dem Königsgeschlecht von David und war jemand, der quasi schon von Haus aus auch irgendwie das wichtig nehmen musste, gerecht zu leben, weil der Glaube war, wenn wir alle gerecht leben und Gottes Gebote befolgen, dann kommt ein neuer König David, ein Messias, der wieder ein jüdisches Reich aufbauen wird. Von Josef wird uns aber auch berichtet, dass er kein religiöser Hardliner war, der immer nur den Buchstaben des Gesetzes gesehen hat und dass er lieblos und kalt war. Im Verhalten, im Umgang damit, wie er damit umgeht, als er von dieser dubiosen Schwangerschaft seiner Verlobten erfährt, kann man das ablesen. Religiöse Pflicht wäre gewesen, das zu melden, öffentlich zu machen und Maria wäre gesteinigt worden. Gäb's heute kein Christentum, wäre schwierig. Aber er hat einen anderen Weg gesucht, weil er seine Frau oder seine Zukünftige wirklich geliebt hat und schon wollte. Er hat gedacht, dann verdünnisiere ich mich und dann sieht's aus, wie wenn ich sie sitzen gelassen hätte, nachdem ich sie geschwängert habe, dann ist sie besser dran, wie wenn ich das öffentlich mache. War Jesus vielleicht einfach schlicht und ergreifend in seiner geistlichen Prägung auch Kind seiner Eltern? Fromm, bibelkundig und irgendwie barmherzig. Man kann auf jeden Fall vermuten, dass Jesus in diesem Umfeld, in seinem Elternhaus, ganz viel gelernt hat. Bibelkunde, Gebete, Gebräuche, dass er dort geistlich geprägt worden ist. Was irgendwie eine ganz spannende Geschichte ist, weil er ist ja Gottes Sohn und er ist quasi derjenige, der diese Gebote mit erlassen hat und weiß, was er da will und jetzt plötzlich steht auf der anderen Seite und muss es befolgen, ne? Und kriegt mit, wie die Leute das verstanden haben und befolgt haben und später dann als Erwachsener weist er sie immer wieder zurecht und sagt, das Gebot so und so geht anders, ihr versteht falsch oder ihr habt falsch verstanden das, was Gott will. Ganz spannende Geschichte. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein altbekanntes Sprichwort über verwandtschaftliche, familiäre Prägung. Total spannend, was Eltern ihren Kindern alles mitgeben. Und was oft noch Jahrzehnte später erkennbar ist. Leider manchmal oder vielleicht auch erfreulicherweise. Ansichten, Redewendungen, Gewohnheiten, Begabungen, manchmal sogar die Art, wie jemand sich, wie er gestikuliert und sich bewegt, kann man sehen, ach, ganz der Vater oder so, ne? Wie ist das eigentlich mit der familiären Prägung in Sachen Glauben? Mit uns und mit meinem Glauben? Gebe ich den auch weiter? Was lernen meine Kinder über meinen Gott? Was will ich eigentlich vermitteln über meinen Glauben? Was vermittle ich unweigerlich dadurch, wie ich lebe? Ich vermute, dass, wenn wir jetzt reden würden und fragen würden, wer waren so die ersten Personen, die für dich so eine Leitfigur des Glaubens waren, dass es ganz oft Eltern oder Großeltern oder andere Verwandte waren. Deswegen auch hier so eine Aufforderung, lasst uns unseren Glauben transparent und ehrlich leben vor unseren Kindern. Versuchen wir ihnen zu erklären, warum unsere Beziehung zu Jesus für uns was Wichtiges ist. Was es in der Bibel zu entdecken gibt. Warum wir welche Feste feiern. Lass uns die Fragen der Kinder aushalten und versuchen, ihnen Antwort zu geben. Und lasst uns in unseren Glauben, in unseren Familien so leben, dass das glaubwürdig wirkt, was wir über Gott und seine Liebe behaupten. Ne? Also das, das, was wir leben, wiegt ja wahrscheinlich schwerer wie das, was wir sagen. Glaube und Gottvertrauen können Eltern nicht machen. Müssen sie aber auch nicht machen. Aber Eltern, Verwandte, auch die Gemeinde kann einen Weg zu Gott ebnen oder Steine in diesen Weg legen. Lasst uns für unsere Kinder den Weg zu Gott ebnen. Mein dritter Gedanke. Das Kind mit dem Vater im Himmel. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden. Seine Mutter fragte ihn, Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Er antwortete ihnen, wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Ziemlich schroff irgendwie, wie Jesus da reagiert. Verständnislos, abweisend gegenüber seinen Eltern, die sich tagelang, man muss sich das mal vorstellen, 3 Tage lang ihn gesucht haben, größte Sorgen gemacht haben. Und er lässt sie so einfach abfahren. Auf die Frage von der Maria, warum er das seinen Eltern antut, dann nur so, wieso habt ihr mich überhaupt gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Was hat Josef da wohl gehört bei diesem Satz? So nach dem Motto, hier gehöre ich hin, ich gehöre zu Gott und du bist ja doch nur mein Alibi-Vater hier. Da kann man sich ganz schön zurückgesetzt fühlen. Aber das war erst der Anfang, die erste Frustration vielleicht mit diesem Kind. Jesus war scheinbar kein aufmüpfiges Kind. Er hat seine Eltern nicht verachtet. Jedenfalls klingt es am Ende von diesem Predigtabschnitt nicht so. Da heißt es nämlich, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam, liebe Kinder. Er war ihnen gehorsam. Und trotzdem wird auch immer deutlicher, dass Jesus irgendwie sich entfernt von seinen Eltern, dass er mehr ist als der Sohn seiner Mutter und ein Kind seiner Zeit. Jesus wuchs heran, er wurde älter und immer klüger und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Also das Geistliche in seinem Leben wird immer sichtbarer und größer und vielleicht ist er seinen Eltern dabei immer fremder und ferner geworden. Vielleicht war es irgendwie unheimlich zu sehen, wie dieses Kind sich jetzt entwickelt und wie er ihnen selber immer mehr überlegen wird. Immer mehr wussten Maria und Josef, mussten sie das loslassen lernen, um Jesus seinen Weg gehen zu lassen. Und dann, als Jesus dann unterwegs ist als Wanderprediger, berichtet uns die Evangelien an einigen Stellen, dass Jesus seine Mutter und seine ganze Familie immer wieder mal vor den Kopf gestoßen hat oder vor der Tür hat warten lassen. So nach dem Motto, wer mir nachfolgt, wer meinen Willen befolgt, der ist mir Bruder und Schwestern. Was soll ich mit meiner Verwandtschaft? Und am Ende der Evangelien muss ich die Maria mit ansehen, wie ihr eigener Sohn, der angebliche Gottessohn, das Wunderkind, der Hochbegabte, keine Ahnung, der, mit dem sich so viele große Hoffnungen verbunden haben, wie der plötzlich qualvoll als Verbrecher hingerichtet wird und stirbt. Und sie konnte die Geschichte nicht von hinten her lesen, mit dem Wissen um die Auferstehung. Vielleicht haben sich Maria und Josef immer wieder an diese Weissagung erinnert, die der alte Simeon getan hat, als er den 6 Tage alten Jesus im Tempel vorgeführt bekommen hat. Da hat er nämlich gesagt, für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Die Herausforderung für Maria und Josef war zu lernen, zu akzeptieren, dass Jesus eine Bestimmung hat, die ihn wegführt von seiner Familie. War sicher eine große Herausforderung, aber vielleicht auch nicht so ganz anders als bei normalen Eltern, die normale Kinder haben und diese normalen Kinder auf dem Weg ins Erwachsensein begleiten. Die nervigen, vielleicht auch lauten Auseinandersetzungen mit Jugendlichen sind nicht zu vermeiden. Sie sind sicher auch irgendwie wichtig. Irgendwo müssen die Kinder ja auch lernen, sich zu behaupten. Und das testen sie am liebsten daheim aus. Da kann ihnen am wenigsten passieren, weil die Eltern halten schon zu ihnen, auch wenn man sie ab und zu mal anbrüllt oder blöd anmacht. auch wenn die Kinder irgendwann ihre eigenen Wege gehen, wenn die Eltern plötzlich feststellen müssen, dass sie nicht mehr die großen, unhinterfragten Autoritäten im Leben ihrer Kinder sind, nicht mehr die wichtigsten Ansprechpartner, dass sie nicht mehr alle Geheimnisse und Herzensanliegen erfahren, dann ist es nicht nett, aber auch nicht zu vermeiden und einfach ein Zeichen von einer normalen, gesunden Entwicklung. Und schließlich geht's dann auch für normale Eltern drum, ihre Kinder freizulassen, so dass sie ihren Weg gehen können und sie darin zu unterstützen, was dann ihrs ist und vielleicht was anderes wie das, was die Eltern, die ja lange Zeit denken, wir verstehen unser Kind am besten, gedacht haben. Also Umgang mit erwachsen werdenden Kindern. Da ist das vielleicht wirklich so, dass da Jesus auch nicht so viel anders war wie andere Kinder und Jugendliche. Mein letzter Punkt. Gottes Geist wirkt. Er saß mitten unter den Lehrern, er hörte ihnen zu, stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. Und am Ende dann, Jesus wuchs heran, er wurde älter und immer klüger und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Ich weiß, das haben wir vorher schon gehört, habe ich schon mal zitiert, so als eine menschliche Entwicklung, die da aussichtbar wird, aber es hat auch noch die andere Seite. In dieser Geschichte zeichnet sich ab, dass Jesus irgendwie anders ist, überraschend anders. Überdurchschnittliche Bibelkenntnis, er gewinnt das Bible Battle mit den Lehrern. Seine Art im Umgang mit diesen Theologen, seine Identifikation mit dem Glauben, ich muss sein, wo mein Vater wohnt, die ihm über alles andere geht, seine Klugheit, die ihn irgendwie auszeichnet. Es zeigt sich, dass Gott in diesem Kind wirkt und ihn über immer mehr über sich hinaus wachsen lässt. Das konnte man spüren, das konnte man hören. Vielleicht ist das genau das, was in unserem Wochenspruch auch ausgedrückt wird. Der Wochenspruch für diese Woche heißt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da berichtet auch ein Mensch über sein Erleben von Jesus und sagt, wir sahen die Herrlichkeit Gottes in diesem Menschen, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Geist war so präsent in diesem Mensch Jesus, dass es möglich wurde. Vielleicht so ähnlich wie, wenn man so eine Kerze hat, die in so einer Kindergartenlaterne aus Buntpapier oder sowas drin ist, so wie diese Kerze dann dieses Papier bunt aufscheinen lässt. Vielleicht hat so Gott durch diesen Mensch Jesus durchgestrahlt. Vielleicht kann uns, wahrscheinlich nicht in der Intensität, aber vielleicht kann uns das auch passieren. Vielleicht will Gott auch, dass es uns passiert. Jesus hat seinen Jüngern seinen Geist gegeben, hat gesagt, mein Geist, der Geist Gottes kommt jetzt auch in euch. Er soll in euch Wohnung nehmen und er soll euch gestalten und verändern. Und dann soll er aus euch rausscheinen, wie er aus mir rausgescheint hat. Ihr sollt mich in dieser Welt repräsentieren. Hoffen wir, dass das passiert. Ich bin am Ende der Predigt nochmal kurz diese vier Punkte, die mir wichtig waren. Ich will ermutigen, Bibelleser und Bibelforscher zu werden, die ursprünglichsten Überlieferungen über das Leben Jesus selber erschließen, sich kundig und religionsmündig machen. Das zweite, eine Ermutigung an Eltern und Paten, aber auch an uns als ganze Gemeinde, die auch viele Kinder unter sich hat, bewusst den Glauben weiterzugeben an die nächste Generation, darüber zu reden, ihn erkennbar zu leben, damit die Kinder an uns sehen und lernen können, was es bringt, mit Jesus zu leben. Dann der Trost an alle, die im Kampf mit ihren pubertierenden Kindern, man spricht ja auch von Pumis, das ist die Abkürzung für pubertierende Miststücke, also die da gerade irgendwo mittendrin stecken, ihren Kindern die Treue zu halten, die Kämpfe auszuhalten, zu gucken, was ist vielleicht das, was in meinem Kind steckt, was ich vielleicht gar nicht selber gedacht habe, uns darin zu unterstützen, seinen Weg zu finden und zu gehen. Und dann auch ziehen lassen, loslassen. Und das Letzte, ich wünsche uns, dass wir so von diesem Jesus und seinem Geist angestrahlt werden, dass es uns verändert, dass es uns ausfüllt, erfüllt und dass durch uns, durch Gottes Geist aufstrahlt und irgendwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird durch unser Leben. Multiply your love for us.